Habt ihr in der Zwischenzeit Johannes Kapitel 4 gefunden? Gut, gut, gut. Es geht also um Anerkennung. Ach ja. Ja, der Nachbar, der kauft sich ein Auto, das er sich vielleicht gar nicht leisten kann. Einen golden, metallic lackierten Mercedes 320. Obwohl sein Auto vielleicht für einen rot lackierten Golf 3 langt. Heute kriegt mir alles, wisst ihr, wenn du ein Auto vorbeifahren siehst, dann heißt das noch gar nichts. Über den, sagt das gar nichts, als über den, der drin sitzt. Na, unbedingt. Warum macht er das? Weil er halt jemand sein möchte. Wisst ihr, jeder will wer sein. Und dieses, nachdem das so universell ist, okay, dieses Bedürfnis, müssen wir uns damit intensiv auseinandersetzen. Und wir können also, wie gesagt, davon darauf schließen, dass es jedem Menschen so geht. Und wenn du mit Leuten zusammenkommst, neue Gruppen vielleicht triffst, dann ist es immer ganz interessant, wissen zu wollen, woher die jetzt ihre Anerkennung beziehen. Okay, Christen jetzt zum Beispiel, beziehen die ihre Anerkennung aus Gott? Dann sage ich dir mal was. Du merkst es denen an, weil sie nämlich einen Duft um sich herum verströmen, jetzt keinen olfaktorischen, also den du mit der Nase wahrnimmst, sondern einen geistlichen. Du merkst irgendwie was an diesen Leuten und du findest es faszinierend. Das ist der Segen Gottes, das ist die Anerkennung, die Gott auf die runterstrahlen lässt. Schau, der Mond leuchtet nur deswegen so hell, weil die Sonne ihn anscheint. Wenn wir die Sonne ausknipsen würden, dann wisst ihr, was der Mond machen würde? Der würde überhaupt nicht leuchten, er hat kein Leuchten in sich. Okay, aber er macht eines, er mal dreht er sich weg von der Sonne, mal dreht er sich wieder hin und je nachdem, wie er sich zur Sonne hinwendet, leuchtet es, umso mehr leuchtet er, stimmt's? Das ist eine Predigt, die der Mond uns jeden Monat hält, einmal im Monat. Ja, wenn du dich wegwendest von der Sonne, sprich jetzt bei uns von Gott, dann wirst du immer schmäler und immer dünner und immer schwärzer. Und dann wendest du dich wieder hin zum Herrn und plötzlich nimmst du wieder zu, wirst wieder dick und rund und fett. Jetzt natürlich nur im übertragenen Sinn. Und das ist die Mondbotschaft. Spricht zu uns über Anerkennung. Okay, habt ihr Kapitel 4 im Johannes in der Zwischenzeit gefunden? Okay, es ist jetzt Folgendes. Jesus spricht in Kapitel 4 mit der Frau am Brunnen in Samaria. Eigentlich ist er unterwegs nach Galiläa. Und auf dem Weg durch Galiläa, nach Galiläa hinauf, kommt er nach Samaria. Okay. Und dort setzt er sich hin und ist die Hitze des Tages und er spricht mit einer Frau, die in der Hitze des Tages zum Brunnen kommt. Sehr ungewöhnlich, denn in der Hitze des Tages sitzen die Menschen im Orient im Schatten und machen da gar nichts. Okay, die arbeiten, sagen wir mal, von 6 Uhr morgens bis um 10 Uhr am Morgen. Und dann fangen sie wieder an, sagen wir mal um 4, 5 oder 6 am Abend und arbeiten dann wieder bis 10 am Abend. Denn unterm Tag siehst du nur die Frauen arbeiten in diesen Ländern. Ist halt so, Frauen arbeiten da mehr als Männer. Männer müssen sich in der Zeit ausruhen. Ja, das kann durchaus sein, dass du in diese orientalischen Länder, oder da musst du gar nicht so weit in den Orient, du kannst auch in die Türkei, ins innere Land, wo die Türkei ist und nicht Touristengebiet. Okay, musst du mal hinfahren, da siehst du auf den Lastwagen Frauen Steine schleppen, in der Landwirtschaft arbeiten, du siehst keinen Mann weit und breit. Was jetzt nur ein Nebengedanke ist. Diese Frau, die kommt also in der Hitze des Tages, obwohl normalerweise die Frauen am Abend oder am Morgen um 6 Uhr kamen, sagen wir jetzt mal, okay, um diese Zeit herum, weil es da erträglich war. Du gehst im Orient früh ins Bett und stehst auch wieder früh auf. Wenn ich zum Beispiel in Afrika bin, Burundi, Ruanda, diese Gegend, na, da geht es nah am Äquator. Und am Äquator, da kannst du der Sonne beim Untergehen zuschauen. Wie wenn sie weggebeamt worden wäre, ja. Und am nächsten Morgen geht sie genauso mit einem Affenzahn wieder auf. Und das Eigenartige ist, du bist um 9 Uhr am Abend bettschwer. Du denkst, der Mensch ist mir langweilig und dann gehst du ins Bett. Und um 5 Uhr am Morgen klappst du die Augen auf und sagst, so, fliegen wir los. Sowas passiert mir in Deutschland nie. Nie. Never. Das ist dort ganz natürlich und ganz normal. Es ist eigenartig, wie einen doch die Welt da beeinflusst. Okay, mit dieser Frau spricht Jesus, obwohl er eigentlich sie jetzt gar nicht, wie gesagt, ist jetzt nicht die Hauptarbeit von ihm. Ja, eigentlich ist er unterwegs nach Galiläa. Aber jetzt ist er dort und er beginnt mit dieser Frau zu reden Und als er mit dieser Frau beginnt zu reden, stellt er fest, dass er offen ist und er spricht mit ihr über den Christus und er outet sich als Christus. Und während er das tut, gibt Gott ihm eine Offenbarung über diese Frau. In anderen Worten, der Vater gibt ihm einen Segen und fügt seinem Tun eine übernatürliche Dimension hinzu. Okay, Gott der Vater, der durch den Heiligen Geist, zeigt Jesus nämlich, dass diese Frau schon 5 Männer hatte, mit dem sie jetzt zusammenlebt, der ist nicht ihr Mann. Nur weil du mit jemandem zusammenlebst, heißt nicht, dass du mit der Person verheiratet bist, auch nicht vor Gott, ja. Verheiratet bist du, wenn du einen Trauschein hast und andere das bezeugt haben, dass du verheiratet bist. Ansonsten lebst du nur miteinander zusammen und es ist nicht dasselbe. Okay, und diese Frau, die ist halt so platt, als sie merkt, dass Gott hier in ihr Leben hineinspricht, dass Jesus Dinge weiß über sie, die nur ein Prophet wissen kann. Und dann nimmt sie ihn als geistliche Autorität ernst und hat sofort tiefe Fragen. Und zwar ist er hin und her gerissen innerlich. Sind die Samariter jetzt die wahren Gläubigen oder sind die Juden die wahren Gläubigen? Okay, denn die Samariter, die gab es schon seit vielen hundert Jahren, seit ungefähr 700 Jahren in dieser Gegend. Die waren ein Mischvolk aus Samaritern, aus Juden und anderen Völkern. Und die haben alle möglichen Götter angebetet. Aber die haben auch einen heiligen Berg gehabt und haben dort den Herrn angebetet. Haben gesagt, unser Tempel auf dem Berg Gerizim, das ist der wahre Tempel. Und dann haben die Juden gesagt, nein, Mose bzw. Salomo hat den Tempel in Jerusalem gebaut. Das ist der wahre Tempel. Und so gab es also 2 wahre Tempel, wisst ihr? Das eine war eine mit vom Heidentum durchmischte Religion, nämlich die der Samariter. Und die andere Religion war die der Juden. Und jetzt hat diese Frau also, die hat ja diese Diskrepanzen gekannt, ja. Die kommt jetzt plötzlich und fragt Jesus, wer hat jetzt den richtigen Glauben? Und Jesus sagt hier, das Heil ist aus den Juden. Ihr wisst nicht, wen er anbetet. Wir wissen sehr wohl. In anderen Worten, Jesus sagt eindeutig, das Heil ist aus den Juden. Er sagt nicht, ja, ist halt eure Kultur, muss man gelten lassen. Versteht ihr? So Quatsch verzapft er nicht. Wisst ihr, was ich neulich gehört habe? Meine Frau hat mir das mitgeteilt von einem Gebetstag, ökumenischen Gebetstag, in dem Freikirchen mit allen möglichen anderen Kirchen zusammenarbeiten. Und diese Frauen kamen dann zusammen und haben gemeint, ja, wir bringen unseren Buddha, weil wir ja für alle Menschen beten und so weiter, wir bringen unseren Buddha aus dem Yoga-Zimmer mit und irgendeiner kramt einen Koran raus aus einem Bücherregal da und wir bringen eine Bibel mit und dann ordnen wir die alle da an und dann beten wir für die Menschen. Und jemand hat dann gemeint, ja, und den Koran, den muss man am höchsten hinlegen, so wollen die Moslems das haben. Die haben gedacht, das kann wohl nicht wahr sein. Ja, das ist Selbstmuslimifizierung von wohlmeinenden Christen oder auf jeden Fall Leuten, die keine Ahnung haben. Ihr Lieben, der Koran und die Bibel gehen nicht zusammen, okay? Wir können uns das vorstellen, dass diese Frau so ähnlich irgendwie in der Klemme saß wie die heutigen Moslems und Juden im Nahen Osten dort unten. Denn Samaria ist heute die sogenannte Westbank, vielmehr ist es Westjordanland, ja? Westbank, stimmt schon. Und im Westjordanland, da ist ja immer noch kein Judentum, sondern da ist es immer noch so, dass man einen anderen anbetet. Ja, so ist es da. Und ein Haufen Leute dort unten haben Fragen, echte Fragen. Die dürfen die nur nicht artikulieren, denn wenn sie ihre Fragen artikulieren, Moslems jetzt, wenn die sagen, ja, aber vielleicht haben die Christen doch recht und vielleicht ist der jüdische Gott doch derjenige, der sich wirklich geoffenbart hat und unser Wüstenprophet, der liegt vielleicht daneben. Wisst ihr, die erlauben sich nicht, sowas zu denken. Aber in ihrem Herzen denken sie diese Dinge natürlich trotzdem. Und wenn da jetzt ein Prophet ankommt, dann stellen die dem natürlich Fragen. Dann sagen die, ja, wer ist der wahre Gott? Und Jesus sagt ganz klar, das Heil ist aus den Juden. Das Heil steht vor dir, liebe Frau. Und so führt die Frau also zu sich, zum wahren Glauben und schickt sie dann in die Stadt und sagt, sag mal Bescheid, dass ein Prophet hier am Brunnen ist. So ungefähr. In der Zwischenzeit, also die Frau geht und in der Zwischenzeit kommen seine Jünger wieder. Das war jetzt alles nur Vorgeplänkel, was ich euch mitgeteilt habe. Jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Die haben ja was zum Essen gekauft, die Jünger. Und jetzt kommen sie und breiten ihre Nahrungsmittel da aus. Und dann sagen sie, jetzt lass mich den Vers gerade mal finden hier, Vers 31, in der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Wohlgemerkt, es ist die Mittagszeit. Er aber sprach zu ihnen, und jetzt hört mal zu, Vers 32, Johannes Kapitel 4, Vers 32. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Okay, das ist ein ganz wichtiger Satz für uns heute Abend. Jesus sagt, ich habe eine Speise zu essen. Speise macht satt, richtig? Ja. Ich war heute unterwegs, bin zum Mittag, also ich bin um Richtung 3 Uhr wieder daheim gewesen, aber habe in der Zwischenzeit nichts gegessen, habe einen Schmatzriegel dabei gehabt, so einen Müsli-Riegel, ihr wisst schon. Okay, und den habe ich irgendwann so um halb eins oder so oder eins gegessen. Und nachdem ich ein bisschen ausgehungert war schon, ja, habe ich richtig gemerkt, wie dieser Müsli-Riegel plötzlich anfängt, in meinem Bauch hier gute Vibrations zu verteilen. Also das ist ja nicht viel, ja, das ist ja ein windiges bisschen, das ist beim besten Willen kein Mittagessen und nichts. Trotzdem, ich habe das Ding gegessen und muss plötzlich lächeln, habe mir gedacht, ich merk's, ich habe jetzt was gegessen. Na, was zu essen macht dich glücklich und froh, wie die Maus im Haferstroh. Hat jemand ein altes Telefon dabei? Und wir reden heute Abend über Anerkennung, über eine innere, geistliche Speise, seelische Speise, die dich genauso zufrieden macht. Schau, wenn du Anerkennung aus der richtigen Quelle kriegst, von Leuten, auf deren Urteil du Wert legst, dann gibt dir das auch ein gutes Gefühl. Dann weißt du, hey, ich liege richtig. Wenn du ein Lehrling bist und der Meister sagt zu dir, gut gemacht, na, dann wächst du in deinen Schuhen 3 Zentimeter zeitlang. Dann schrumpfst du zwar wieder irgendwann, aber es tut dir gut. Du weißt dann, ich bin okay, das gefällt mir. Na? Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Jesus hat was, was die Jünger nicht haben. Okay, und jetzt müssen wir natürlich weiterlesen. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Wir haben doch nur die Frau gesehen, aber wir sehen hier überhaupt irgendwie nicht, dass er was gegessen hätte. Wir sehen ja keine Überreste oder so. Und jetzt sagt Jesus, Vers 34, jetzt hört euch das mal an. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Also das, was Jesus innerlich zufrieden gemacht hat, war, dass er die Speise, das war seine Speise war, dass er den Willen dessen getan hat, der ihn gesandt hat. Und jetzt lesen wir Vers 31 nochmal. Ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Merkt ihr da was? Die Jünger haben den Willen Gottes nicht gekannt. Die Speise haben sie nicht gekannt. Sie haben den Willen Gottes nicht gekannt, haben ihn deswegen auch nicht getan. Und haben deswegen auch die guten Effekte, die das mit sich bringt, auf die Psyche, auf den Geist, auf den Leib, nicht erfahren. Du sagst sie, aber du mal langsam. Die sind doch Jesus nachgefolgt. Das war doch Gottes Werk und das ist doch Gottes Wille. Haben sie wohl gemacht. Aber aus den falschen Gründen. Wohlgemerkt, es sagt nicht ich, dass die Jünger keine Ahnung hatten und nicht den Willen Gottes gekannt haben, deswegen diese Speise nicht gegessen haben, sondern das hat Jesus gesagt. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Die sind nicht mit dem Vater gewandelt wie Jesus. Was mir das zeigt ist, Jesus hat seine Speise, sprich seine Anerkennung vom Vater bezogen und die hat gewirkt. Die Jünger haben ihre Speise von was weiß ich woher bezogen, auf jeden Fall nicht von Gott und entsprechend hat es auch nicht gewirkt. Ihr Lieben, wenn es den Jüngern um Jesus herum passiert ist und Jesus hat ihnen hier den Spiegel vorgehalten, dann müssen wir auch mal in den Spiegel schauen. Ich behaupte jetzt einfach mal, die Jünger kannten diese sättigende Speise nicht, kannten Gottes Willen nicht, haben ihn deswegen nicht tun können. Und weil ja diese Speise Anerkennung ist, also der Effekt dieser Speise Anerkennung ist und so, ja, was Sättigendes ist, stell dich einfach mal fest, die haben nicht die Ehre von Gott gesucht, sondern die haben die Ehre von Menschen oder aus ihren Umständen zu beziehen. Wenn alles gut lief, wenn sie ordentlich verdient haben, dann war alles in Ordnung. Dann war die Welt in Ordnung und Gott hat sie angelächelt. Wenn sie mal gepredigt haben und jemand hat ihnen Steine nachgeworfen, oder Jesus hat nicht guten Morgen zu ihnen gesagt, versteht ihr? Sie mit Handschlag begrüßt, Woher weiß ich das? Könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr möchtet. Ich zitiere das nur. In Markus Kapitel 10, Vers 37. Da hören wir, da merken wir, wie die Jünger drauf sind. Die engsten Freunde Jesu waren Petrus, Johannes und Jakobus, richtig? Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz Johannes und Jakobus an. Johannes und Jakobus kommen also in Markus Kapitel 10, Vers 37 zu Jesus und sagen, Meister, geh mal mit. Und dann führen sie ihn unter einen Baum, so 30 Meter weg von den anderen Jüngern. Sie von Galiläa plätschert im Hintergrund, dann sagt er, Meister, und dann schauen sie sich auf die Schuhspitzen, weil es ihnen doch ein bisschen blöd vorkommt. Und dann sagt Jesus, na Jungs, was habt ihr denn? Und dann sagen sie, ja, wir hätten gern, wir haben ein Anliegen, erfüllst du uns das, einen Wunsch, erfüllst du uns den? Und Jesus sagt, ja, jetzt schießt mal los, sagt mal erst, was es überhaupt ist, was ihr von mir wollt. Und dann sagen sie es ihm, gib uns, dass wir zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen, in deiner Herrlichkeit. In anderen Worten, die haben nicht an die himmlische Herrlichkeit gedacht, sondern die haben an die Herrlichkeit gedacht, wenn Jesus jetzt, versteht er, als der Sohn Davids, auf dem Thron Davids sitzt, in Jerusalem, die Römer raushaut, wieder nach Italien schickt, ja, wieder übers Meer heim, wenn jetzt das goldene Zeitalter Israels anbricht, Herr, wenn du mit einer roten Königsrobe und mit einer Glitzerkrone auftrittst und vor dich vors Volk hinstellst, Herr, dann wollen wir zur Linken und zur Rechten stehen. Warum wollten sie das wohl? Weil sie auch jemand sein wollten. Ich auch. Versteht ihr? Er leuchtet und ich sonne mich halt drin. Ne? Muss überhaupt nichts groß tun. Hey, immerhin stehe ich da neben ihm und dann sehen die Leute mich und dann halten sie mich automatisch auch für was Besonderes, wenn sie mich neben ihm sehen. Lukas Kapitel 9, Vers 46. Da heißt es, es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer der Größte von ihnen sei. Petrus wusste das sowieso, wer der Größte ist. Johannes und Jakobus sind gerade abgeblitzt. Thomas wusste, er ist der nüchternste Denker hier. Judas wusste, er ist der beste Rechner. Jesus, wenn du mal jemanden brauchst, der ein Opfer einsammeln soll, dann kommst du zu mir. Ich weiß, wie man das macht. Und wie man es behält, hat er auch gleich gewusst. Jesus spricht dann mit ihnen, okay. Eine andere wunderbare Situation ist im Lukas Kapitel 10, Vers 38. Da ist Jesus in Bethanien und im Gut von Maria, Martha und Lazarus. Und Jesus sitzt im Wohnzimmer. Ein jünger Schar vor ihm, engerer Kreis, und er kann mal ein bisschen deutlicher reden. Er muss sich nicht nach den Maßgaben der großen Volksmenge richten, denn du kannst zu einer großen Volksmenge nicht dasselbe sagen wie zu einem eingeweihten Kreis von Jüngern. Das ist offensichtlich. Also Jesus sagt in diesem Wohnzimmer hochinteressante Dinge. Aber schau, aus irgendeinem Grund hat die Martha, die Schwester von der Maria, Maria sitzt übrigens in der ersten Reihe bei Jesus und hört ihm zu. Martha klappert in der Zwischenzeit demonstrativ in der Küche herum. Denn irgendwer muss ja diese große Bande da verköstigen, ja? Macht das sonst keiner Mensch hier, ey, da. Ey, faule Säcke hier. Ja, und irgendwann dauert es zu lang und Jesus kommt nie zur Martha rein und sagt, Martha, danke, dass du das magst. Martha, ich habe jetzt extra wegen dir aufgehört zu predigen. Martha, wo ist das Abtrockentuch? Weil wir trocknen jetzt alle ab und egal was du sagst, wir mobben auch hier, wir putzen dir die, wir machen was du sagst. Martha, sag uns, was wir machen sollen. Die Erlösung der Menschheit kann warten. Jesus ist nicht so auf sie eingegangen. Und nachdem er das nicht gemacht hat, nachdem er ihr also keine Aufmerksamkeit gegeben hat, ja, okay, Gott hat ihr keine Aufmerksamkeit gegeben. Es hat sie nicht innerlich genährt, ihre Besorgtheit, ihr vieles Gemache und Getue. Es hat niemanden beeindruckt, außer sie selber. Da hat sie also dann mal zur Selbsthilfe gegriffen. Pfumm, die Tür fliegt auf. Halt! Jesus, sei mal ruhig. Immer schlecht. Wenn du Jesus beim Reden unterbrichst, immer schlecht. Weißt du, was das Wichtigste für dich ist in deinem Leben? Jesus zu hören in deinem Herzen. Denk dran, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Du bist auch eine Gesandte oder ein Gesandter Gottes. Du hast auch einen Du hast auch eine Aufgabe von Gott. Du hast auch einen Willen Gottes zu tun, den nur du tun kannst. Und wenn du den tust, wenn du dich auf diesen Weg einlässt und den tust, diesen Weg, dann kommt unweigerlich, jetzt hör mal zu, in deinen Dienst, in dein Tun, eine übernatürliche Komponente. Es gilt nicht nur für Propheten. Versteht ihr? Jesus ging und hat mit einer Frau übers Heil geredet. Das war seine Aufgabe in der Welt. Und als er das gemacht hat, ist eine übernatürliche Dimension ins Spiel gekommen. Er wusste plötzlich übernatürlich, was mit der Frau los war. Der Handwerker Bezalel, den hat Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt, als um Handwerkszeugs zu machen, ja. Also in Stein zu meißeln und was nicht alles, mit Kelle, die Kelle zu schwingen, den Hammer, den Nagel und diese Sachen. Völlig andere Begabung. Seine Aufgabe war jetzt nicht, mit anderen Leuten über das Heil zu reden, sondern seine Aufgabe war, Zimmermann zu sein, Steinmetz zu sein und solche Sachen. Als er das gemacht hat, der hat es gemacht, um die Stiftshütte seiner Zeit zu bauen, ist eine übernatürliche Dimension in sein Wirken hineingekommen und er wusste genau, wie er diese Sachen machen soll, obwohl er wohlgemerkt nicht auf dem Sinai oben war und 40 Tage lang bei Gott war und alles gesehen hat. Versteht ihr? Mose konnte ihm mit Worten mitteilen, wie er es haben will, aber Gott hat ihm im Herzen gezeigt, diesem Bezahler, diesem Handwerker, wie er sein Zeugs machen muss. Und eigenartigerweise, als das Ding fertig war, sah es genauso aus, wie das Muster auf dem Berg oben. Mose hat ihm den Plan gegeben, ich möchte gern eine Säule, die so und so dick ist. Aber wie die Säule zum Schluss aussah, hat er Bezalel selber gemacht und dann hat sie tatsächlich so ausgesehen, wie Gott sie wollte. Eine übernatürliche Dimension. Wenn du also beginnst, dein Ding zu machen, wenn du eine Mutter bist, wie die Hanna, die Mutter vom Samuel, oder Maria, die Mutter Jesu, wenn die noch Vollzeit gearbeitet hätte und irgendeiner Zweit- oder Drittmutter ihr Kind auf den Schoß gesetzt hätte, ihr Lieben, sie wäre, die beiden, Hanna wie Maria, oder auch die Frau, die Mutter von Johannes dem Täufer, oder die Mutter von Simson und die Mutter von Mose, der hat man nach einiger Zeit das Kind weggenommen, ja. Aber ist eine andere Geschichte. Schau, du musst dann halt diese Rolle bejahen. Wenn du sagst, hey, das ist jetzt mein Ding, das ist jetzt meine Station im Leben, ich habe jetzt junge Kinder, dann kümmere dich drum, du wirst erkennen, dass da auch eine übernatürliche Dimension da ist. Du musst nur diese Aufgabe, wenn sie dir zufällt, halt ergreifen. Du sagst, aber ich habe überhaupt keine natürliche Fähigkeit, das zu machen. Hör mal, ich sage dir jetzt ein Geheimnis. Ich weiß, dass ich von Gott berufen bin, zu predigen, okay? Und nichts macht mir mehr Spaß, als das Evangelium zu predigen. Merkt man manchmal vielleicht, okay? Aber ich sage jetzt mal ein Geheimnis. Wenn ich daheim bin, vor meiner Bücherwand stehe, meine Kommentare lese, ja, und so weiter und die Bücher wälze und die Schriftstellen mir raushol und dann drüber nachdenke, dann stehe ich manchmal zum Schluss da und denke mir, Mann, das fasziniert jetzt mich hier in meinem Büro, aber das will doch kein Mensch hören. Außerdem ist doch das so flach. Und überhaupt, die Präsentation ist ja schon sehr wichtig, okay? Mann, ey, dass du nicht wieder über deine eigenen Füße stolperst. Ja, beim Reden und rumstotterst und machst und tust. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich damit wehenden Fahnen jedes Mal in die Schlacht ziehe, okay? Ich sitze da manchmal daheim und sage, oh Herr, es ist alles verloren. Ich brauche deine Hilfe dringend, Herr. Ich bin völlig verratzt. Ja, du lachst da vielleicht, aber es geht mir trotzdem so. Und dann, ja, und dann stellst du dich hinter dieses Pult, irgendein Pult, irgendwo. Ja, ob das jetzt viele oder wenige sind, ob das jetzt zwei sind oder 20.000, völlig egal. Plötzlich kommt was über dich und plötzlich fluppt es dann doch. Und du denkst dann, Mensch, wie habe ich das jetzt wieder gemacht? Dass ich zum Beispiel jetzt heute wieder nur die halbe Predigt gepredigt habe. Ich denke, wir machen da dann nächste Woche weiter, aber lasst mir den Gedanken noch zu Ende führen. Das geht nicht nur Predigern so. Wisst ihr, wir Prediger, jetzt ist es anders, aber in der Vergangenheit war das schon öfter so, dass Prediger für Prediger gepredigt haben. Beispiele haben alle für Prediger gepasst. Wenn du also Prediger warst und so eine Predigt für Prediger, dann war das super. Ich habe mir nur gedacht, Mann, das kann es ja wohl nicht sein. Wisst ihr, als ich Pastor geworden bin, ist was passiert mit mir. Ich war ja früher kein Pastor. Bin immer wieder mal hin und her gereist und habe gepredigt. Aber war kein Pastor. Als ich plötzlich Pastor geworden bin, hat sich meine Sichtweise radikal geändert. Und ich habe da gar nicht um meine veränderte Sichtweise gebeten, die kam einfach über mich. Ich habe mir gedacht, ja gut, wenn wir jetzt da Sonntagmorgen Salbung und Gottes Segen erleben und so, das ist ja prima, ist ja wunderbar. Aber was wir brauchen, ist Montagmorgen. Ja, jeder kann gut drauf sein im Lobpreis und Und bei der Predigt dann so mal Amen sagen, das kann man ja noch. Aber was ist dann Montagmorgen? Was ist Montagmorgen mit den Leuten los? Was ist, wenn sie wieder heimgehen, ja, und sich beim Auto wieder anfangen zu zoffen? Ja, wenn sie wieder krank sind und so weiter. Die ganze Zeit. Was kann man da machen? Wie kann man den Leuten dienen im Sinn von dauerhaft und wenn du mal nicht ihnen die Hand hältst? Weißt du, wenn jeder seinen Privatprediger hätte, der immer neben dir auf der Couch sitzt und nicht tätschelt, im richtigen Moment wegschaut und die Augen zumacht und sich die Ohren zuhält, ja, und dann im richtigen Moment sich wieder zu dir hinwendet und wieder die Hand tätschelt, das ist alles wunderbar, aber den hast du halt nicht bei dir. So habe ich mir gedacht, nee, wir müssen schauen, dass wir für die Leute predigen, wenn sie im Alltag sind. Was meint er, was das für mich war, was für eine Offenbarung das für mich war, als ich erkannt habe? Der Erste, von dem es in der Bibel überhaupt heißt, dass er gesalbt war mit dem Heiligen Geist, war ein Handwerker. Kein Prediger, kein Prophet, kein Priester, kein König. Ein Handwerker. Ich habe mir gedacht, ja natürlich, der Leib Christi, der besteht nicht nur aus Predigern, du meine Güte, sondern der besteht aus Menschen. Und die sollen den Segen Gottes transportieren und eine übernatürliche Dimension in ihrem täglichen Leben vorfinden. So wie ich das erlebe, wenn ich da hinter die Kanzel stehe und plötzlich den Mund aufmache und plötzlich kommt doch was raus, ja? Wo du dir denkst, Mensch, ich bin nach 5 Minuten fertig mit meiner Botschaft. Und wenn du nicht zum Predigen berufen bist, dann kannst du eine super ausgearbeitete Sache haben, ja? Mit 10 Seiten, du stehst da und nach ungefähr 5 Minuten bist du dann fertig. Das gibt's, habe ich schon erlebt. Dass Leute eben gedacht haben, sie sind's und dann haben wir festgestellt, es ist doch anders. Wisst ihr, oder jemand hat schon mal gedacht, er ist Zimmermann und konnte keinen Nagel gerade reinhauen. Wisst ihr, solche Sachen gibt es auch. Du darfst natürlich experimentieren und schauen, was dein Ding ist. Aber wenn es dann mal soweit ist, dann soll es schon so sein, dass eine übernatürliche Dimension kommt. Du musst dich aber da auf Gott einlassen. Und zwar ganz bewusst. Und ich muss natürlich da nächste Woche weitermachen. Denn die Jünger, die sind ja nicht in diesem Fehler geblieben. Ja, es war nicht so, dass sie in dem Fehler verharrt sind und immer nur ihre Anerkennung aus ihrer Umwelt, aus ihrer Position in der Gesellschaft abgeleitet haben, ihr Selbstwertgefühl, sondern sie haben sie dann zum Schluss doch von Gott bekommen. Okay, ist also heute nur die halbe Botschaft, die nächste werde ich dann nächste Woche bringen und ich bin schon ganz begeistert, preis dem Herrn. Ja. Wir sehen uns dann, wir machen dann nächste Woche hier weiter. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Abend, in Jesu Namen. Amen.